Hallo und herzlich willkommen zu Haut und Herz, deinem Kinderhaut-Podcast. In der heutigen Folge findest du heraus, woran du einen eingewachsenen Zehennagel erkennst und wie du deinem Kind schnell und wirksam helfen kannst. Außerdem erfährst du, warum eingewachsene Zehennägel bei Kindern häufiger sind, als man denkt, welche einfachen Maßnahmen oft schon helfen können, bevor eine Operation nötig ist und warum die meisten von uns die Zehennägel falsch schneiden. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Beratung wende dich deshalb bitte immer an deinen Arzt oder deine Ärztin. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, Tati, und guten Morgen, liebe Herzis.
Einen wunderschönen guten Morgen an dich, Felix, und an euch, liebe Herzis.
Tati, heute haben wir uns ja ein besonders unangenehmes Thema rausgesucht. Und zwar,
Und zwar
geht es um was, was wirklich wahnsinnig viele Menschen betrifft. Viele, viele Kinder sind davon betroffen und es tut weh. Es ist richtig, richtig unangenehm. Und zwar geht es um eingewachsene Zehennägel. Tati, meine erste Frage heute an dich ist, hattest du denn selbst schon mal einen eingewachsenen Zehennagel?
Okay, starten wir gleich mit einer sehr persönlichen Frage, Felix. Ja, tatsächlich. Und ich kann mich auch gut erinnern, wann das war. Und zwar war das in Australien. Ich hatte das Glück, dass meine Schwester nämlich ein Auslandssemester während ihres Studiums in Australien verbracht hat. Und dann habe ich sie besucht. Und wir hatten uns vorgenommen, einmal die Ostküste Australiens zu bereisen. Und sind in dem Zuge auch wirklich super viel unterwegs gewesen, zu Fuß gewandert und natürlich alles Mögliche besichtigt. Und ich weiß, als wir dann in Tasmanien angekommen waren, wo wir wirklich also quasi in the middle of nowhere am anderen Ende der Welt saßen, habe ich dann ja richtige Schmerzen an meiner Zehe entwickelt, die mich auch so ein bisschen eingeschränkt hat beim Laufen. Das war besonders doof, weil Tasmanien ist wunderschön, die Natur da ist sagenhaft. Aber ich war dann echt ein paar Tage richtig eingeschränkt aufgrund der Schmerzen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wahrscheinlich sitzt man dann irgendwo im Dschungel und du kannst dich ja da nicht irgendwie mit dem Helikopter ausfliegen lassen, sondern du musst ja dann irgendwie trotzdem zur nächsten Busstation dich weiter durchkämpfen, oder?
Ja, also ich fand, zum Glück, also ich war ja zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, relativ weit fortgeschritten, auch im Medizinstudium. Ich wusste ja, was es ist. Das Doofe war, da hatte sich halt auch wirklich auch schon so ein bisschen Eiter gebildet und es war einfach wahnsinnig schmerzhaft. Das hat richtig genervt und ich hatte ja so Wanderschuhe quasi dabei. Und das ging gar nicht mehr so, dass ich eigentlich nur noch in Flipflops rumlaufen konnte. Und dann habe ich so ein bisschen selber rumgedoktert. Ich meine, Felix, das sagt man ja nicht umsonst, dass wir Ärzte die schlimmsten Patienten sind. Und alles das, was wir unseren Patienten eigentlich nicht empfehlen, habe ich dann natürlich gemacht und habe da versucht, so ein bisschen selber rumzudoktern. Und ich meine, vor allen Dingen einfach diese Druckentlastung hat dann relativ schnell auch Wirkung gezeigt. Und dann konnten wir unsere Reise fortsetzen.
Tati, ich bin sehr, sehr froh, dass du es am Ende doch noch zurück in die Zivilisation geschafft hast und heute mit mir hier sitzt, damit wir uns dieses Thema nochmal ganz genau und von vorne unter die Lupe nehmen können. Lass es doch vielleicht mal beginnen mit der Frage, woran man eigentlich einen eingewachsenen Zehennagel erkennt. Ist es sowas, wo man irgendwie Arzt für sein muss oder kann es im Prinzip jeder easy selbst erkennen?
Das könnt ihr genauso zu Hause, liebe Herzis, selber erkennen. Das ist eigentlich ziemlich straightforward, weil die Haut um den Nagel ist entzündet und das seht ihr daran, dass die Haut an der Stelle rot ist, dass sie dicker ist, also geschwollen ist und manchmal sieht man auch, dass sich da so ein bisschen Wundsekret dann aus der Stelle entleert. Das kann so ein bisschen wässrig sein, das kann aber auch, wenn sich da Eiter bildet, auch so ein bisschen gelblich werden und manchmal, wenn diese Wunde schon ein bisschen länger geht, kann sich da auch so wildes Fleisch bilden. Also da sieht man da richtig, ja, wie so eine, ja, wie der Name sagt, also einfach ein Gewebeüberschuss, der da an der Stelle wächst.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja der eingewachsene Nagel an der Seite immer, richtig?
Genau, also am häufigsten betroffen sind tatsächlich die Zehen. Das kann grundsätzlich auch mal am Finger auftreten, aber eben viel, viel seltener. Und bei den Zehen ist am häufigsten die Großzeh betroffen, und zwar an der Seite, wo sie an den zweiten Zeh dran drückt.
Stichwort dran drücken und du hast es ja auch gerade bei deiner eigenen Geschichte schon so ein bisschen angeteasert. Druck scheint da eine Rolle zu spielen. Bei dir war es der feste Wanderschuh, den du über einen langen Zeitraum angehabt hast. Und du hast jetzt gerade auch gesagt, dass der zweite Zeh, der an den ersten Zeh dran gedrückt hat, irgendwie auch dieses Problem verursachen kann. Sag mal, welche Rolle spielt Druck bei dem Ganzen?
Genau, also du hast halt die Nagelplatte, das ist das, Herzis, ich meine, das, was wir sehen, ne, das Harte, was wir zum Beispiel wir Frauen lackieren. Das ist die Nagelplatte. Und die ist ja sehr fest und hart und die geht an der Seite über in die weiche Nagelhaut. Und jetzt können wir uns ja vorstellen, wenn da von der Seite auf die Haut immer Druck entsteht, dann kann das dazu führen, dass irgendwann die harte Nagelplatte die weiche Nagelhaut reizt, die entzündet sich, da bildet sich dann so eine richtige Wunde und tatsächlich wächst dann die Nagelplatte in die Haut ein, weil die Haut quasi darüber sich stülpt.
Das hört sich auf jeden Fall zum einen super unangenehm und zum anderen auch voll nachvollziehbar an, oder? Ich meine, es ist ja irgendwie die Nagelplatte, wie du sie beschreibst, ist ja einfach so eine harte Platte im Prinzip, die auch nicht groß nachgibt. Und wenn die Haut immer dagegen drückt, dann wird die Haut irgendwann verletzt und dann kommt es eben genau zu diesen unangenehmen Beschwerden.
Genau, und wenn du dann halt, das kann ja bei jeder Wunde passieren, auch eine Schürfwunde am Knie oder eben auch eine Wunde, die durch die Nagelplatte erzeugt wird, wenn sich da eben Bakterien, die auf der Haut sitzen, ja, reinwurmen, dann kriegst du halt eine richtige Infektion rein und Rötung, Schmerzen, Schwellung, alles nimmt zu, da bildet sich Eiter. Also das kann als Komplikation dann zusätzlich die Sache verschlimmern.
Okay, verstehe. Das bedeutet aber, dass ursächlich eigentlich der Druck ist und dass Bakterien und eben Eiter, was du auch bei dir beschrieben hast, das ist eher was sich dann zusätzlich obendrauf in diese Wunde reinsetzt, oder?
Genau, setzen kann. Das muss ja auch nicht immer der Fall sein.
Und sag mal, ganz blöd gefragt, wenn ich jetzt totale Stinkefüße habe, ist dann die Gefahr größer für eingewachsene Zehennägel oder spielt es überhaupt keine Rolle?
Ja, in der Tat.
Also nicht, dass ich persönlich totale Stinkefüße hätte, nur...
Es wäre auch überhaupt nicht schlimm.
Eine Frage, die sich doch stellt, oder?
Felix, es wäre überhaupt nicht schlimm. Aber da ist tatsächlich was dran, weil ein Risikofaktor kann tatsächlich sein, wenn man zu übermäßigem Fußschweiß neigt. Kann man sich ja auch vorstellen, weil wenn die Haut immer so ein bisschen aufgeweicht ist, so wie wenn wir zu lange in der Badewanne oder so sitzen, ja, wenn durch den Schweiß die Haut nochmal aufgeweichter ist, dann ist sie nochmal anfälliger für Verletzungen. Und zusammen mit unsachgemäßem Druck von außen kann man so leichter einen eingewachsenen Zehennagel bekommen.
Das macht total Sinn für mich, kann ich mir total gut vorstellen. Gibt es neben Schuhen noch eine andere Ursache, die irgendwie für den Druck verantwortlich sein kann?
Also nicht für den Druck, aber für die Tatsache, dass durch den Druck dann die Nagelplatte tatsächlich eher einwächst. Und das ist die falsche Art, Fußnägel zu schneiden.
Nee, ich finde, Fußnägel schneiden ist doch das Einfachste, was es gibt. Was kann man denn da falsch machen, Tati?
Felix, jetzt kommt eine persönliche Frage zurück. Wie schneidest du dir die Fußnägel?
Da muss ich mir überlegen. Ich habe da so einen Clipper, den habe ich irgendwo mal, glaube ich, von irgendeinem Fußproduktvertreter geschenkt bekommen. Und damit tue ich dann so die Zehennägel abklippen. Und ich lasse natürlich immer ein bisschen was dran, also nicht zu nah sozusagen am Zeh, aber gleichzeitig auch nicht zu viel stehen lassen. Und dann mache ich das immer so ein bisschen der Form nach oder so leicht rund.
Okay. Also ich erkläre jetzt einfach mal, wie es richtig geht. Und mit richtig meine ich einfach nur, dass man eben das Risiko für einen eingewachsenen Zehennagel so möglichst gering hält. Also ich empfehle tatsächlich immer lieber, wir reden jetzt ja von Kindern und Jugendlichen, ja, lieber eine Schere zu nehmen als einen Clipper, weil mit so einem Clipper, gerade wenn man das bei jemand anderem macht, ja, kann man schon mal schnell auch daneben klippen und die Haut verletzen. Deswegen lieber eine Schere nehmen und dann kommt das Wichtigste, das hast du ja schon gesagt, lieber ein bisschen länger lassen den Zehennagel, also nicht so rappelkurz. Und da, Felix, muss ich dir leider sagen, das machst du nicht richtig, denn man schneidet die Zehennägel ganz gerade am besten.
Tati, habe ich dich jetzt gerade richtig verstanden? Ich habe mir all die Jahre die Zehennägel falsch geschnitten.
Also, I'm sorry to break it to you, Felix, aber aus dermatologischer Sicht, also aus hautärztlicher Sicht, hast du das nicht ganz richtig gemacht, ja.
Okay. Also in Zukunft nicht mehr rund schneiden, sondern gerade abschneiden. Jetzt musst du mir aber trotzdem noch erklären, warum das bitte eine so wichtige Rolle spielt.
Ja, erkläre ich dir und dann, glaube ich, wirst du nur noch deine Nägel schnurgerade schneiden. Wenn wir die Nägel rund abschneiden, dann kann es passieren, dass wir eben nicht bis ganz an den seitlichen Rand kommen. Und dann bleibt quasi ganz, ganz, ganz am Rand, also da direkt am Übergang zur Nagelhaut, bleibt quasi so eine ganz spitze Nagelrest, so ein keilartiger Nagelrest übrig. Und der bohrt sich dann, wenn der Druck von außen noch dazu kommt, wie so ein Dolch in die Haut.
Okay, verstehe. Das bedeutet, es macht Sinn, den Nagel im sichtbaren Bereich abzuschneiden. Oder uns heißt nicht sozusagen nicht rund in Richtung Haut, sondern man sollte nur da schneiden, wo man den Nagel auch tatsächlich sieht, damit eben am Rand, also an beiden Rändern links und rechts, nicht dieser kleine Keil, wie du ihn beschrieben hast, übrig bleiben kann.
Ganz genau. Und das Problem ist, und das, ich verstehe auch, also euch Harzis und alle, die das so machen, man denkt ja, oh, wenn ich diese spitzen Kanten an der Seite vom Zehennagel wegschneide, das ist ja auch da, wo es dann auch weh tut, ja, dann tue ich mir was Gutes, aber im Grunde genommen, ja, tue ich mir damit was Schlechtes oder meinem Kind was Schlechtes, weil eben sobald der Nagel dann wieder anfängt zu wachsen, er dann eher in die Haut wieder einwächst.
Okay, verstehe. Sag mal, ganz grundsätzlich, ist denn so ein eingewachsener Zehennagel, wenn ich den jetzt bei mir beobachten sollte, ist der was Gefährliches? Ist es was total Harmloses? Soll ich damit zum Arzt gehen? Sollte ich erstmal selbst versuchen, damit zurechtzukommen? Was sind da deine Tipps?
Also ganz grundsätzlich, ein eingewachsener Zehennagel, wenn man ihn rechtzeitig erkennt und dann entsprechend auch zu Hause richtig behandelt, ist harmlos, ist unangenehm, ja, erfordert ein bisschen Geduld, aber ist nicht gefährlich. Aber wenn natürlich das Ganze jetzt über eine längere Zeitraum besteht oder wirklich eine schwere Entzündung vorliegt, über einen längeren Zeitraum, sich da zum Beispiel auch noch Bakterien einschleichen, sich da Abszesse bilden, dann kann das schon problematisch werden. Da kann auch eine Operation nötig werden und die legt einen dann schon erstmal ein paar Wochen außer Gefecht, in Anführungszeichen, weil man dann halt, klar, wir brauchen ja unsere Füße jeden Tag und dann bin ich einfach beim Gehen schmerzbedingt durch die Wunde und durch die Folgen der Operation etwas eingeschränkt.
Okay, verstehe. Aber grundsätzlich ist es nicht gefährlich, wenn ich es richtig verstanden habe.
Das ist richtig.
Außer man hat halt eben so eine bakterielle Infektion. Oder wenn sich da Bakterien reinsetzen und die sich dann weiter und weiter und weiter ausbreiten, das ist natürlich ein schlechtes Zeichen, was dann schon irgendwo auch richtig gefährlich werden kann. Aber das ist, glaube ich, beim eingewachsenen Zehennagel ultra, ultra selten.
Genau, und ich meine, das erkennt ihr ja auch bei euren Kindern, ja? Also wenn die wirklich sehr starke Schmerzen haben, zunehmende Schmerzen, wenn richtig die ganze Zehe knallrot ist und dick angeschwollen ist, wenn euer Kind vielleicht sogar Fieber entwickelt und sagt, es kann kaum mehr laufen, ich meine, dann ist es höchste Zeit, zum Arzt zu gehen. Aber das würdet ihr auch erkennen, wenn das quasi in die falsche Richtung laufen würde.
Denke ich auch. Und zum Glück passiert es ja auch nur ganz selten. Jetzt hast du aber am Anfang gesagt, dass man ja auch allerhand Sachen zu Hause machen kann, richtig? Da gibt es ja alle möglichen Sachen, die irgendwie gar nicht so kompliziert in der Umsetzung sind und die man auch zu Hause mal ausprobieren kann. Was gibt's da?
Ja, also, und das ist mir sozusagen das Hauptanliegen an der Folge heute, Felix, ist, dass wir als Eltern super viel zu Hause machen können, ja? Also viel mehr noch als der Arzt in seiner Praxis, gerade wenn es sich eben um so leichte Entzündungen handelt und wenn das ganze Geschehen noch recht weit am Anfang ist, dann kann man dem Kind super gut zu Hause helfen.
Und was mache ich genau?
Also, am allerwichtigsten ist erstmal die Druckentlastung, ja, den Druck wegnehmen. Das bedeutet, am liebsten ja viel, viel barfuß gehen, wenn das möglich ist, oder in jedem Fall darauf achten, dass die Schuhe eben locker sitzen, gerne auch eine Größe größer kaufen und wirklich sehen, dass da gerade am Rand von den Seiten her, die da einfach genug Platz ist, dass die Zehen sich eben schön ausbreiten können und nicht aufeinander drücken und gegen den Schuh drücken.
Und angenommen, ich habe jetzt meine Zehennägel immer so rund geschnitten und da ist wirklich so ein kleiner Dorn irgendwie in der Tiefe. Macht es da Sinn, mit der spitzen Nagelschere da irgendwie so ein bisschen drin rumzubohren und zu versuchen, den irgendwie rauszuoperieren?
Also wie gesagt, nur weil bei mir das damals in Australien nochmal mit Glück gut gegangen ist, würde ich euch das definitiv nicht für zu Hause empfehlen. Wenn da schon so ein Problem entstanden ist, kann ich euch nur raten, einen professionellen Fußpfleger aufzusuchen, einen Podologen oder eine Podologin. Da braucht ihr auch keine Überweisung für, könnt ihr auch direkt einfach in die podologischen Praxen. Und die haben nämlich ganz raffinierte Möglichkeiten, zum Beispiel diesen Nagelkeil abzufeilen oder sogar so eine kleine, wie so eine Art Plastikschiene da dran zu basteln, dass dieser Nagelkeil, ohne die umliegende Hautschicht zu schädigen, rauswachsen kann.
Verstehe. Sag mal, was ich auch noch kenne, sind diese Spangen, die man von außen auf den Nagel draufkleben kann. Findest du die gut?
Du, ich persönlich habe damit gar nicht, also zumindest im Setzen dieser Spangen, gar nicht viel Erfahrung, weil auch das fällt auf jeden Fall in die Kompetenz eines professionellen Fußpflegers und einer Fußpflegerin. Die machen das ganz, ganz regelmäßig und die haben schon bei manchen Menschen auf jeden Fall auch ihre Berechtigung. Was die nämlich am Ende des Tages machen, ist einfach den Nagel so ein bisschen abzuheben. Das tut überhaupt nicht weh und sorgen eben dafür, dass dann auch die umliegende Nagelhaut entlastet wird und der Nagel da schön rauswachsen kann zusammen mit der Spange.
Was hältst du von Fußbädern, Tati?
Ja, super. Empfehle ich allen Patienten, egal welches Stadium, ob das gerade ganz frisch aufgetreten ist oder schon länger Probleme macht. Es reicht dafür Leitungswasser, einfach so lauwarmes Leitungswasser. Ihr könnt gerne den Fuß baden, einmal am Tag bis hin zu dreimal am Tag, jeweils für so 10 bis 20 Minuten. Also da muss man schon auch ein bisschen der Haut die Möglichkeit geben, da so richtig aufzuweichen in dem Wasser und einfach das Gewebe so ein bisschen aufzuweichen und zu lockern. Und dann kommt aber der Clou. Nach dem Bad ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass man die Zehen komplett trocknet und dann ganz sanft versucht, die Nagelhaut vom Nagel weg zu massieren. Ja, auch da geht's darum, dass man einfach ein bisschen Platz schafft für die Nagelplatte und die Nagelhaut von der Nagelplatte wegbewegt.
Okay, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ich nehme einfach so einen Bottich, mache da Leitungswasser rein und lasse dann den Fuß 15 bis 20 Minuten drin, 2 bis 3 Mal pro Tag, solange das Ganze irgendwie akut ist, also solange die Entzündung richtig stark ausgeprägt ist. Und nachdem ich aus dem Wasser rausgehe oder mein Kind aus dem Wasser rausgeht, massiere ich eben den Nagel so von, oder die Haut vom Nagel weg, um genau zu sein.
Und unbedingt natürlich darauf achten, weil das kann wirklich sehr wehtun. Ja, also jetzt bitte nicht gegen den Schmerz des Kindes arbeiten, aber einfach mal versuchen. Und wenn, meistens ist das ja auch ein Problem bei älteren Kindern, könnt ihr auch gerne euer Kind so ein bisschen selber anleiten, dass das selber so ein bisschen sanft zur Seite streicht. Das ist natürlich keine dauerhafte Lösung, ja, weil für die paar Minuten Massage ist das natürlich hilfreich. Aber was es eben super gibt als Möglichkeit, sind so Tape-Verbände, wo man einfach mit einem Plasterverband quasi die Haut einfach den ganzen Tag von der Nagelplatte wegzieht.
Ah, okay, das hört sich spannend an. Das ist sozusagen wie so eine Nagelspange, von der wir gerade gesprochen haben, nur auf der anderen Seite, also von der Haut her.
Ganz genau. Und weil ich das irgendwie nur so ganz schwer beschreiben kann für euch, liebe Herzis, wie ihr diesen Tape-Verband zu Hause anlegt. Das ist super easy, aber ich habe euch ein tolles YouTube-Video rausgesucht von einer Podologin, also einer Fußpflegerin, die das, finde ich, sehr, sehr schön Schritt für Schritt erklärt in ihrem Video. Findet ihr natürlich in unserem Newsletter, dem Kinderhautkompass, verlinkt. Und da könnt ihr einfach gucken, wie sie das macht. Im Grunde genommen, alles, was ihr dafür braucht, ist ein sehr, sehr, ja, zugstarkes Tape. Was sich dafür gut eignet, sind so Kinesiologie, schwieriges Wort, Tape. Das sind diese bunten, die man manchmal bei Sportlern sieht. Und da achtet ihr nur bitte darauf, dass ihr das der Länge nach zurechtschneidet, einfach so einen kleinen Streifen. Und dann bringt ihr das Tape an der Seite, also auf der Nagelseite, die betroffen ist, bringt ihr das Tape quasi ganz dicht an der Nagelplatte an und zieht die Nagelhaut weg von der Nagelplatte und fixiert das Ganze dann an der gegenüberliegenden Seite. Guckt euch im Video an, super easy, und macht das wirklich gerne jeden Tag. Wenn natürlich jetzt irgendwie viel geschwitzt wurde oder der Verband schmutzig wird, dann erneuert ihr das Ganze. Aber ansonsten könnt ihr das gerne einmal am Tag erneuern.
Genau, und wie gesagt, das Video findet ihr in unserem Newsletter. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, sich das einmal anzugucken, weil egal, ob euer Kind heute einen eingewachsenen Zehennagel hat oder nicht, es macht total Sinn, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil früher oder später kann das wirklich jeden treffen. Und dann ist es gut, wenn man so ein bisschen weiß, was man tun kann.
Ganz genau. Und dann ist ja immer noch die Frage, wie gehen wir jetzt mit den Bakterien um? Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sich in diese Wunde eben Bakterien draufsetzen oder reingesetzt haben, ist ja relativ hoch. Und deswegen macht es auf jeden Fall auch Sinn, die Stelle zu desinfizieren. Was ich da super finde, sind so desinfizierende Gele. Die gibt es zum Beispiel mit dem Wirkstoff Octinidin oder Polyhexanid. Auch da habe ich euch gerne mal ein paar verschiedene Produkte auch in unserem Newsletter erwähnt, die man vielleicht so oder anders einfach für sich in der Hausapotheke haben sollte. Und da kann man dann jeweils auch einen kleinen Klecks auf die Wunde geben, einfach um sicherzugehen, dass da sich keine schwere bakterielle Infektion ausbreitet.
Auf jeden Fall. Und letzte Frage zu den Hausmitteln. Soll da ein Pflaster drauf oder nicht?
Also ich würde das schon machen, insbesondere wenn ich da das Gel drauf gebe, dass das nicht sofort überall in die Strümpfe oder sonst wohin verschmiert und auch, dass die Wunde so ein bisschen geschützt wird. Und ich kann auch über meinen Tape-Verband auch noch zusätzlich im Pflaster natürlich anbringen, einfach, dass die Wunde sauber gehalten wird und geschützt ist.
Cool. Tati, du hast vorher aber gesagt, dass es auch Situationen gibt, in denen man wirklich eine Operation braucht, in der man sozusagen an der Operation nicht vorbeikommt. Könntest du uns einmal sagen, woran man genau erkennt, wann eine Operation notwendig ist? Und vielleicht sprechen wir dann auch kurz drüber, wie die Operation genau abläuft.
Genau, also Operationen sind zum Glück selten erforderlich, weil ich eben die Möglichkeit habe, vorher viel auch zu Hause Gutes zu tun, um das zu verhindern. Aber es kommt schon immer mal wieder vor und vor allen Dingen dann, wenn die Entzündung über einen sehr langen Zeitraum besteht, also wenn das wirklich auch mal 2, 3 Monate oder länger besteht und obwohl ich so konsequent jeden Tag meine Basismaßnahmen zu Hause gemacht habe, wird es einfach nicht besser. Oder auch bei Kindern, bei denen das immer und immer wieder zum Problem wird. Oder aber wenn sich einfach eine richtig heftige Entzündung da reingesetzt hat. Ja, da kann eine Operation manchmal die einzige Möglichkeit sein, wie man da dauerhaft wieder Ruhe reinbringt.
Okay, das bedeutet also, man kann eigentlich immer zu Hause es erstmal versuchen und wenn es dann eben über ein paar Wochen immer nicht besser wird, sondern tendenziell eher schlimmer wird oder wenn das Ganze so krass ist, dass das Kind irgendwie ja, gar nicht mehr auftreten kann, gar nicht mehr am Leben teilnehmen kann, dann sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen und dann ist eine Operation wahrscheinlich die beste Variante. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau. Und besprecht es doch bitte auch immer mit eurem behandelnden Kinderarzt oder Kinderärztin. Manchmal machen die Operationen tatsächlich auch selber in der Kinderarztpraxis. Ich kenne das jetzt aus der Klinik eher so, dass dann wirklich die Kinderchirurgen oder manchmal auch die quasi Hautarztoperateure, die Dermatochirurgen, diese Eingriffe übernehmen. Aber der Kinderarzt kann auf jeden Fall einschätzen, ob eine Operation sinnvoll ist beim Kind, ja oder nein.
Genau. Wollen wir noch kurz drüber sprechen, wie so eine Operation genau abläuft, was man da genau macht?
Ja, gerne. Ich meine, ich denke die ganze Zeit an dieses, wie sagt man, an dieses Sprichwort. Ist es ein Sprichwort? Oder wie, weißt du, man sagt doch manchmal, wenn es einen richtig graust, da rollen sich mir die Nägel. Und ich, wenn ich an Nageloperationen denke, sowohl wenn ich mir meine eigenen vorstelle, als auch meine Erinnerungen an die verschiedenen Nageloperationen, die ich bei Patienten und Patientinnen gemacht habe, dann rollen sich mir auch die Nägel. Ich weiß auch nicht, das ist so psychologisch irgendwie, Nägel ist irgendwie was Krasses. Findest du das auch,
stimmt.
Felix?
Nein, 100% auf jeden Fall. Und es ist zum Glück aber während der Operation bei den Kindern so, dass es in lokaler Anästhesie, also in lokaler Betäubung abläuft. Das bedeutet, die Kinder bekommen davon, was sich an ihrem Zehennagel abspielt, eigentlich nichts mit. Alles, was die merken, ist, dass da so ein bisschen, wird vielleicht ein bisschen Zug, ein bisschen Druck, aber Schmerzen haben die zum Glück keine. Auf der anderen Seite des Operationstuchs aber ist natürlich das, was da passiert, nicht so schön, sage ich mal, weil man natürlich mit einer Schere eben die Nagelplatte verschmälert. Das heißt, man geht unter den Nagel mit der Schere, schneidet dann ein Stück von dem Nagel ab und zieht dann sozusagen diesen ganzen Teil raus. Und das führt dann tatsächlich auch dazu, dass der Nagel langfristig schmäler wird. Was man auch sieht, also das ist was einem dann auch langfristig bleibt. Aber dadurch, dass die Nagelplatte eben schmäler ist, kann eben die Nagelhaut drumherum nicht mehr so leicht davon verletzt werden. Und deswegen treten dann diese eingewachsenen Zehennägel viel, viel seltener oder gar nicht mehr in der Zukunft auf.
Genau. Und ich meine, ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, es hängt wirklich ganz individuell von der Situation bei eurem Kind ab, wie ausgedehnt dann diese Operation ist. Manchmal ist es eher eine kleine Angelegenheit, weil man einen sehr schmalen Nagelstreifen entfernt. Und manchmal ist es wirklich so, Felix, dass man da wirklich die Nagelplatte quasi halbieren muss und die Nagelbildungszone auch dauerhaft irgendwie entfernt oder verödet. Und das ist dann ein bisschen eine größere Operation. Aber wie gesagt, diese schweren Fälle sind ja zum Glück selten. Insgesamt die Operation ist selten nötig, ist aber, wenn man sie doch macht, eine absolute Routine. Operation und von den Kindern, die ich kenne, wurde das auch gut weggesteckt.
Auf jeden Fall. Am Ende sind eigentlich immer alle happy, weil eben das dann auch wirklich schnell zu einer Verbesserung kommt. Klar tut es danach oft noch ein bisschen weh, weil natürlich da auch eine Wunde ist von der Operation. Aber langfristig ist man das Thema meistens los und da sind die allermeisten total happy. Und ich hoffe, wir haben jetzt mit unseren sehr ausführlichen Beschreibungen niemanden davor abgeschreckt. Ich kann das wirklich in den Situationen, die Tati beschrieben hat, eben wenn es sehr, sehr lange geht und wenn man das mit anderen Maßnahmen nicht mehr in den Griff bekommt. In solchen Fällen kann ich wirklich die Operation wärmstens empfehlen. Das macht dann total Sinn und funktioniert super gut.
Genau, Felix, jetzt geht es nur noch die Frage zu klären, wie kann ich denn überhaupt verhindern, dass sowas wieder auftritt oder vielleicht sogar einer anderen Zehe entsteht? Also was man da machen kann?
Genau, wir haben ja gerade schon gesagt, nach der OP ist so ein Rezidiv sehr, sehr selten. Aber wenn man jetzt das eben zu Hause gut in den Griff bekommen hat, kann es natürlich sein, dass man das auch in der Zukunft erneut bekommt. Und da gibt es ein paar Sachen, die man machen kann, damit es eben nicht passiert.
Genau, und das sind eigentlich die Sachen, über die wir auch schon gesprochen haben. Druck verhindern, ja, oder Druck so gering wie möglich halten, sprich angemessene Schuhe tragen, kann sogar manchmal, wenn man auch schon merkt, so, oh, der zweite Zeh drückt auf den Großzeh, das so ein bisschen abpolstern mit einfach ein bisschen Watte zum Beispiel. Dasselbe gilt übrigens auch für Strümpfe. Ja, bei Strümpfen denkt man ja immer nicht so dran, aber es gibt ja schon so sehr straff gewebte Strümpfe, die auch zu eng oder zu klein sein können. Also auch darauf bitte achten. Und wir haben es ja schon gesagt, Felix, ganz, ganz wichtig, die richtige Pediküre-Technik, also das richtige Nagelschneiden eben gerade und nicht zu kurz.
Da fällt mir ein, Tati, beim Thema richtig die Zehennägel schneiden. Ich habe ja für unser gemeinsames Buch, das Einmaleins der Kinderhaut, habe ich extra so eine kleine Illustration gemacht, wo man genau sehen kann, wie ist richtig und wie ist falsch, gerade ist gut, rund ist falsch. Falls ihr das Buch noch nicht habt, holt es euch gerne. Einmaleins der Kinderhaut bekommt ihr überall zu kaufen.
Umso unfassbarer, Felix, dass du immer noch deine Zehennägel rund geschnitten hast. Also davon muss ich mich jetzt erstmal erholen, von diesem Schock.
Tati, es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ich habe total viel gelernt von dir, wie jedes Mal. Es war wirklich eine sehr, sehr lehrreiche Episode, die auch praktische Konsequenzen für meinen Alltag haben wird. Liebe Herzis, ich hoffe, es hat euch auch was gebracht. Ihr konntet ein paar Infos mitnehmen. Und an dieser Stelle würde ich euch einmal bitten, falls ihr im Moment Zeit habt, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das macht für uns super viel Sinn, weil wir natürlich auch immer wieder zeigen müssen, dass unser Podcast auch gehört wird und dass die Leute ihn auch gerne anhören. Und deswegen wären wir euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns eine Bewertung und vielleicht einen Kommentar da lassen könntet. Tati, was kommt nächste Woche dran?
Nächste Woche, Felix, Neurodermitis. Wir haben jetzt schon gefühlt irgendwie ewig, also vielleicht 2 Wochen nicht mehr über Neurodermitis gesprochen. Wir werden auf jeden Fall, finde ich auch cool. Also lass uns so, was können Eltern zu Hause an Do-it-yourself-Hacks machen, wenn ihr Kind unter Neurodermitis leidet?
Ganz genau. Nächste Woche gibt's unsere Geheimtricks bei Neurodermitis. Deswegen hört gerne wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.
Der Haut und Herz Podcast wird produziert von Sepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Die Aufnahmeleitung hat Florian Bresemmler. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Dein Team von Haut und Herz.